jetzt geht weiter damit, wie Sehenswürdigkeiten und vor allem Museen barrierefrei erlebbar gemacht werden können. Und ich begrüße dazu Vertreterinnen von drei und tatsächlich drei Vertreterinnen von drei sehr unterschiedlichen Museen, die sich genau das in besonderem Maße und für ganz unterschiedliche Zielgruppen auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich Barrierefreiheit weit über Angebote nur für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen hinaus anzubieten. Das ist zum einen Kerstin Wiese, die Leiterin des Bach-Museums in Leipzig. Willkommen, Frau Wiese. Herzlich willkommen auch Dr. Dorothee Henschel, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Leiterin für kulturelle Bildung und Museumspädagogik im Stadtmuseum Simeonstift in Trier. Schön, dass Sie da sind, Frau Henschel. Und die dritte im Museumsbunde ist Maria Schöne, Museumspädagogin in der Energiefabrik Knappenrode im Sächsischen Industriemuseum. Willkommen auch Ihnen, Frau Schöne. Und weil beim barrierefreien Reisen so unendlich wichtig ist, dass die Menschen auch vorher schon erfahren, was sie vor Ort erleben können und ob in den Sehenswürdigkeiten und Museen auch alles für ihre Art der Behinderung passt, begrüße ich dazu in dieser Runde auch Rolf Schrader von der Geschäftsführung des Deutschen Seminars für Tourismus, der uns auf den neuesten Stand bringen wird beim nationalen Kennzeichnungssystem Reisen für alle, dessen Prüfstelle bei ihm angesiedelt ist. Willkommen, Herr Schrader.
Hallo, Frau Wiesler.
Und Ihre Fragen, meine Damen und Herren, schreiben Sie uns, wie gesagt, gern. Julia Marmula hat den Chat und die Mails weiter im Blick. Und falls Sie eine ganz konkrete Frage haben an einen der Menschen hier auf dem Podium, dann schreiben Sie auch gern dazu, an wen Ihre Frage gerichtet ist. Dann können wir das gleich ganz gezielt in die Runde geben. Wir starten mit Kerstin Wiese und dem Bach-Museum in Leipzig, dem Hauptwirkungsort des Komponisten Johann Sebastian Bachs. Frau Wiese, Ihr Museum hat sich ja auf den außergewöhnlich und vorbildlichen Weg gemacht, sensory-friendly zu sein, also ganz besonders auf eine sinnesfreundliche Umgebung zu achten. Das gibt es noch nicht oft in Deutschland. Was bedeutet das, sensory-friendly, und was genau ist anders bei Ihnen jetzt?
Ja, erstmal vielen Dank, Frau Wiesler, für die Einladung zu der Tagung heute. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Mein Name ist Kerstin Wiese. Ich leite das Bach-Museum in Leipzig, also ein interaktives und klingendes Museum über Leben und Wirken des Komponisten Johann Sebastian Bach. Wir haben uns 2010 auf den Weg gemacht, das Museum Schritt für Schritt barrierefrei zu gestalten für verschiedene Zielgruppen. Wir haben angefangen mit mobilitätseingeschränkten Menschen, dann haben wir Angebote entwickelt für taube Menschen, für blinde und sehbehinderte Menschen, für schwerhörige Menschen und für geistig und lernbehinderte Menschen. Und die Idee war immer, mit behinderten Menschen selbst zusammenzuarbeiten, die Angebote zusammenzuentwickeln und inklusive Angebote zu schaffen, die es jedem ermöglichen, halt jederzeit das Museum zu besuchen und die Ausstellung in eigenem Tempo nach eigenen Interessen zu besuchen, ohne dass man auf ein Angebot angewiesen ist, was es nur zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt. Vielleicht ganz kurz, unter anderem haben wir eine Museums-App in leichter Sprache, in Gebärdensprache, in deutscher Gebärdensprache und für blinde Menschen, die kann man sich auch kostenlos herunterladen für Apple-Geräte oder für Android-Geräte. Das letzte Projekt, und das möchte ich heute vorstellen, ist ein Projekt für Menschen aus dem Autismus-Spektrum und für Menschen mit anderen Wahrnehmungsbesonderheiten. Da sind wir tatsächlich gar nicht selbst drauf gekommen, sondern haben reagiert auf eine Anfrage von Luna und Leipzig Autismus e.V. Das ist ein Verein von Selbstvertreterinnen hier in Leipzig, die natürlich festgestellt haben, dass es für Menschen aus dem Autismus-Spektrum bislang eigentlich kaum oder in Deutschland keine barrierefreien Angebote gibt und die den Freizeitbereich und den Kulturbereich für sich erschließen möchten. Und wir haben zusammen ein Projekt gestaltet und dazu können Sie mal die nächste Folie bitte zeigen. Es geht darum, Hilfsmittel zu entwickeln oder wir haben gemeinsam Hilfsmittel entwickelt, die es den Menschen ermöglichen, das Museum barrierefreier zu besuchen, nämlich sich vorab darauf vorzubereiten. Die Idee ist, die Besonderheiten von Menschen im Autismus-Spektrum, soziale und sensorische Empfindungen einzubeziehen, also den Museumsbesuch vor allem planbar zu machen, eine flexible Kommunikation zu ermöglichen. Da muss jetzt niemand anrufen oder uns eine E-Mail schreiben, sondern diese Dokumente können Sie auf unserer Webseite einfach finden und sich herunterladen. und wir achten auf das Bewusstsein für äußere Reize, sensory friendly. Wir informieren darüber, was bei uns im Hause so los ist. Diese Dokumente enthalten jetzt sozusagen die Dinge, die für uns notwendig sind. Was wir hier sehen, ist ein Einblick in den Plan Museum. Da wird jeder einzelne Ausstellungsraum vorgestellt und dann gibt es die Möglichkeit, sich seinen eigenen Rundgang zu planen. Das ist insofern wichtig, weil Menschen aus dem Autismus-Spektrum gerne alles mitnehmen. Und das ist in einem Museum eigentlich nicht möglich, dass man jeden Text liest, jedes Musikstück hört. Das wird zu einer absoluten Überforderung führen. Und hier kann man sich vorab überlegen, welche Räume nehme ich mir vor, welche Dinge möchte ich machen. Und ich kann dann, wenn ich im Museum bin, diese Dokumente auch mitnehmen und kann sagen, das habe ich mir jetzt angeguckt und das ist erledigt. In dem Ablaufplan ist es so, dass wir den ganzen erklären, sozusagen, wie kommt man zum Museum, wo erhält man eine Eintrittskarte, was passiert genau beim Einlass. Es kann viele Probleme geben, zum Beispiel, dass man ein Bild hat und auf dem ist eine Aufsicht abgebildet und jetzt könnte man denken, dass immer diese Aufsicht dort an dieser Stelle steht. Das ist natürlich nicht der Fall. Also sagen wir, eine Aufsichtskraft wird sie begrüßen beim Eingang und zwar meistens. Es kann ja auch mal passieren, dass es anders ist. Also möglichst keine Irritationen erzeugen oder natürlich sagen wir, wo die Garderobe ist und dass man Getränke und Lebensmittel dort einschließen muss, aber dass es jederzeit die Möglichkeit gibt, dort zurückzukehren, um etwas zu trinken, sodass man davon schon mal nicht abgehalten wird, das Museum zu besuchen und dass man auch am Ende des Besuchs dort wieder vorbeikommt und sich seine Tasche wieder mitnehmen kann. Also das sind alles Dinge, die uns die Kolleginnen von Luna Leipzig und Autismus e.V. mitgeteilt haben, die wichtig sind für so einen Besuch. Wenn Sie jetzt nochmal die nächste Folie zeigen, da haben wir einen Blick in den Plan Licht, Klima und Klang. Das ist natürlich von besonderer Bedeutung, wie die Lichtverhältnisse sind. Zum Beispiel ist es ein Raum, der mit Tageslicht ist oder ist es ein Raum ohne Fenster? Wo haben wir Musik in dem Museum? Wir sind ja ein klingendes Museum, das heißt, wir haben Orte mit Raummusik. Da kann einem ein Ton entgegenkommen. Welcher Raum ist klimatisiert? Und wo gibt es vielleicht auch Rückzugsorte, wo man sich erholen kann. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man die Aufsichten schult mit diesen Materialien. Die müssen Sie natürlich kennen. Und Sie sehen dort links drei Symbole. Ich brauche Hilfe, ich möchte essen, ich brauche eine Pause. Wir haben eine Reihe dieser Symbole. Das sind die sogenannten Metacom-Symbole. Die Gestalterin, die entwickelt hat, die hat eine Tochter namens Meta und die kommt aus dem Autismus-Spektrum. Und sie hat festgestellt, dass sie mit ihrer Tochter sehr gut über diese sehr einfachen und klaren Symbole kommunizieren kann. Und es kann passieren, dass ein Mensch im Museum ist und gerade überfordert ist und nicht mehr in der Lage ist, zu sprechen. Und zur Sicherheit dienen diese Symbole, die kann man mitnehmen und kann sie jetzt einer Aufsicht zeigen. Es gibt diese ganz einfachen Symbole, da weiß man sofort, jetzt möchte jemand etwas essen. Könnte man dort dann hinführen, weil ich brauche Hilfe. Ist es gar nicht so leicht, aber da haben wir einfach gesagt, jetzt wissen unsere Aufsichten, da ist eine Person, die wünscht sich Hilfe. Und jetzt kann man einfach fragen, wie kann ich Ihnen helfen und kann Ihnen etwas anbieten. Zum Beispiel, wir können Sie mal aus dem Museum sollen wir Sie aus dem Museum herausführen? Oder sollen wir Sie an einen ruhigen Ort bringen? Und die Idee ist, dass es einerseits gut wirkt, andererseits ist es natürlich, die Menschen auch willkommen heißt, denn wie wir vorhin ja schon erfahren haben, das sind Behinderungen oder Besonderheiten, die man den Menschen ja nicht ansieht, kommen zu uns und die können sozusagen, also ich glaube, meistens im Bereich Barrierefreiheit ist es immer noch so, dass man an die denkt, denen man sofort ihre Behinderung ansieht, wie wir das vorhin schon gehört haben. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele andere, für die das Thema genauso wichtig ist. Ja, so viel vielleicht zu meiner kleinen Einführung.
Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich gucke schon ein bisschen auf die Uhr, aber ich würde Sie gerne noch fragen, erstmal, das klingt ganz fantastisch, was Sie dort machen. Sie haben gesagt, ja schon gesagt, dass Sie auch für andere Behinderungsarten und Formen vorbereitet sind. Es gibt bei Ihnen Bach-Musikfeste, Klangwelten, ein Hörkabinett, historische Instrumente. Also es gibt bei Ihnen ja viel zu hören. Wie lässt sich das umsetzen, zum Beispiel für gehörlose Menschen?
Wir haben tatsächlich eines der ersten Projekte 2012 entwickelt, eine Museums-App, eine Führung durch das Museum in deutscher Gebärdensprache. Wir haben vorher Kontakt aufgenommen und haben gefragt, ist das für euch überhaupt interessant, etwas über einen Komponisten zu hören? Und das war sehr interessant, weil es natürlich eine ganz wichtige Person in der deutschen Kulturgeschichte ist. Und natürlich kann man über das Leben von Bach einiges erzählen. Wir versuchen auch, die Musik etwas näher zu bringen, indem wir erläutern, dass in der Musik natürlich ganz unterschiedliche Emotionen sich ausdrücken. Es gibt Musik für freudige Anlässe wie Hochzeiten, es gibt Trauermusiken und das sind natürlich Emotionen, die jeder taube Mensch genauso kennt und sich dann vielleicht vorstellen kann, wie, welche Stimmung sozusagen diese Musik ja in uns Hörenden erzeugt. Das war ein für mich ganz, ganz interessantes Projekt. Im Chat war gerade die Frage, ob wir auch Angebote in leichter Sprache haben. Wir haben auch eine App in leichter Sprache und auch einen gedruckten Museumsführer, den man sich auch auf der Homepage herunterladen kann als PDF und den man bei uns im Museum dann eben auch mitnehmen kann und nutzen kann.
Vielen Dank direkt für die schnelle Beantwortung. Wir sammeln noch mal weitere Fragen bis hierher. Erstmal vielen Dank, Frau Wiese. Wir wandern virtuell weiter zu Frau Dr. Henschel nach Trier zum Stadtmuseum Simeonstift, einem klassischen Stadtmuseum mit Dauer- und Sonderausstellungen, das so klassisch aber gar nicht ist, sondern sehr vorbildlich, denn es hat wirklich alle Menschen mit allen verschiedensten Behinderungsformen im Blick. Wie machen Sie das, Frau Henschel?
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Mein Name ist Dorothee Henschel. Ich komme aus Trier, aus dem Stadtmuseum, bin dort zuständig für den Bereich kulturelle Bildung und zudem gehört bei uns tatsächlich seit fast 15 Jahren mittlerweile wirklich der Bereich Barrierefreiheit auch fest dazu. Ich sage bewusst seit 15 Jahren, weil vor 15 Jahren wurde unser Museum, wir können direkt vielleicht zur nächsten Folie gehen, vor 15 Jahren wurde unser Museum komplett umgebaut. Wir hatten das große Glück, dass eine Landesausstellung in Trier stattgefunden hat zu Konstantin den Großen. Denn vorher war unser Museum alles andere als barrierefrei. Der Eingang, das ist nur ein Beispiel, lag im ersten Stock und dieser Eingang war nur durch eine steile Treppe zugänglich. Also das war schon ganz offensichtlich, dass das nichts mit Barrierefreiheit zu tun hatte. Und mit dem Umbau des Museums wurde dann die gesamte Dauerausstellung, aber auch die Sonderausstellungsflächen so gestaltet, dass alles über Aufzüge und Rampen zugänglich ist. Und jetzt muss ich dazu sagen, wir dachten 2007, dann sind wir ja barrierefrei, aber man lernt ja viel dazu, lernt viele Gruppen kennen, hatten dann auch eine enge Kooperation mit den Behindertenverbänden und das ist uns ganz wichtig und haben dann gemerkt, okay, so barrierefrei sind wir gar nicht und haben dann mehrere Projekte angestoßen und haben das nach und nach erweitert. Wir sehen hier ein Projekt, das wir gemeinsam gemacht haben mit der Hochschule in Trier und den Behindertenverbänden für blinde und sehbehinderte Menschen. Es sind Tastmodelle, ein sogenanntes Blindenkit. Das ist wie so ein Rollwagen, ein Trolley, den man sich auch mitnehmen kann durch die gesamte Ausstellung. Das Motto ist Orientieren und Informieren. Es gibt zu jedem Raum einen taktilen Plan, in dem man sich orientieren kann. Wo befinde ich mich und an welcher Stelle und zu welchem Objekt bekomme ich zusätzliche Informationen? Wir haben eine mittelalterliche Schandmaske, die eben nachgeschmiedet wurde in einer Kunstschmiede, also wirklich aus dem originalen Material. digital, wir haben Steckmodelle, aber man sieht auch dieses Audiosymbol, das mit NFC-Technik funktioniert, sodass der Blinde oder Sehbehinderte das mit einem NFC-fähigen Handy, das wir an der Kasse ausleihen, eben auch selber bedienen kann. Wenn Sie noch eine Folie weitergehen, sieht man auch eine ganz einfache Möglichkeit bei kleineren Sonderausstellungen, die wir machen. Das andere bezog sich auf die Dauerausstellung, aber bei Sonderausstellungen eben auch Objekte zugänglich zu machen. Wir arbeiten da mit Schwellkopien, die wir dann in Führungen einsetzen. Wir haben nämlich sowohl Angebote, die immer in der Ausstellung zugänglich sind, machen aber auch Angebote in unserem Begleitprogramm. Also in jedem Begleitprogramm gibt es immer Führungen für blinde und sehbehinderte Menschen in deutscher Gebärdensprache, in leichter Sprache, das ist uns auch ganz wichtig, und Führungen im Sitzen oder Führungen für Menschen mit Demenz, weil das auch eine Gruppe ist, die eben ganz besondere Bedürfnisse hat und auf die eingegangen werden muss. Bei den Schwellkopien arbeiten wir in Trier eben auch mit der Tonpost zusammen. Die ist beim Bistum Trier angesiedelt. Und ich betone das immer wieder, weil uns die Zusammenarbeit mit den Behindertenverbänden sehr wichtig ist. Wenn Sie noch eine Folie weitergehen, sieht man das auch in unseren Sonderausstellungen. Das war die Ausstellung zu Karl Marx, zum 200. Geburtstag von Karl Marx. Dass wir da auch immer auf Barrierefreiheit möglichst achten. Alles muss unterfahrbar sein. Wir machen Angebote eben in deutscher Gebärdensprache. Hier gab es ein Einführungsvideo und einzelne Videos in der Ausstellung. Und diese Ausstellung haben wir beispielsweise den Behindertenverbänden präsentiert, bevor sie gebaut wurde. Also nicht erst, als die Ausstellung fertig war, sondern schon im Vorfeld. Und wir haben dort eben versucht, mit den Behindertenvertretern für die unterschiedlichen Zielgruppen Lösungen und Möglichkeiten zu finden. Wenn Sie noch eine Folie weitergehen, sieht man hier eben auch eine Führung in Gebärdensprache in eben dieser Ausstellung. Die Dame im Vordergrund ist selber gehörlos. Sie arbeitet auch als Stadtführerin in Trier und arbeitet sich dann eben auch in die Führungen ein. Das ist uns sehr wichtig, auch bei der Ausbildung der Gästeführer. Auch bei den Ausbildungsveranstaltungen sind immer Gebärdensprachdolmetscher mit dabei, sodass diese auch zugänglich sind und dass eben auch die Betroffenen selber Führungen in den Ausstellungen machen können. Vielleicht noch die letzte Folie. Das war eigentlich nämlich unser erstes Projekt, das wir gemacht haben, bereits 2010 auch. Wir haben unsere Dauerausstellung in leichte Sprache übersetzt. Also unseren Ausstellungskatalog in leichte Sprache übersetzt, haben dazu auch einen Audioguide gemacht und haben uns dann entschlossen, in Rücksprache mit den Betroffenen selber, dass wir haben mit der Lebenshilfe zusammengearbeitet, dass wir den Audioguide an den normalen deutschen Audioguide hinten einfach dranhängen. Also, dass man nicht an der Kasse sagen muss, ich möchte gerne einen Audioguide in leichter Sprache. Und das hat uns so ein bisschen die Augen geöffnet, weil wir dann gemerkt haben, dass all unsere Angebote, also auch die für Blinde und Sehbehinderte, alle Angebote in leichter Sprache immer auch allen anderen Besuchern gerne genutzt werden, weil es einfach eine Zugänglichkeit zum Museum und zu Inhalten vermittelt, die den Bedürfnissen, sage ich mal, angepasst ist. Wir haben diesen Ausstellungsführer in leichter Sprache, machen das aber auch zu den Sonderausstellungen. Und ein Highlight, muss ich sagen, auch für mich in meiner Arbeit war so ein bisschen die Übersetzung des Kommunistischen Manifests in leichte Sprache, was wir 2018 gemacht haben. Und gerade übersetzen wir das Nibelungenlied in leichter Sprache. Und da hat man nochmal gemerkt, es sind sehr, sehr viele Besucher, die diese Angebote eben wahrnehmen wollen. Und deswegen hatte ich meine Einführung ein bisschen genannt Museum für alle, weil man da eben merkt, wir versuchen Angebote für sehr viele Zielgruppen zu machen, die sehr speziell sind, merken aber, dass sie irgendwie dann doch auch von allen genutzt werden.
Oh, das würde mich aber interessieren, das Kommunistische Manifest in leichter Sprache.
Gerne.
Es gibt ja auch nicht umsonst, ist ja Logo in Deutschland die meistgesehene Nachrichtensendung, eigentlich eine Kindersendung, weil alle, also ganz viele Menschen, wenn sie die Tagesschau gesehen haben, eigentlich hinterher gar nicht mehr sagen können, was sie gehört haben. Das heißt, sie schauen, dass sie durch die Integration in das Audiogerät auch niemanden diskriminieren, sondern jeder quasi die Auswahl hat, was er nimmt, richtig?
Ganz genau. Also es ist auch häufig so, dass wir Familien beispielsweise auch haben und die Kinder nehmen den Kinder-Audio-Guide und sie sind aber eigentlich schon zu alt für den Kinder-Audio-Guide, sie sind aber noch zu jung für den Erwachsenen-Audio-Guide. Und diese Kinder nutzen bei uns tatsächlich den Audio-Guide in leichter Sprache und häufig wechseln dann auch die Eltern zum Audio-Guide in leichter Sprache.
Vielen Dank bis hierher. Wir kommen zum dritten Museum jetzt rasch, Frau Schöne. Die Energiefabrik war mal eine der modernsten Brikettfabriken Deutschlands. Heute ist sie ein bedeutendes Industriedenkmal, das für alle Menschen barrierefrei zugänglich sein will. Das war bestimmt nicht mal ebenso zu machen, richtig?
Nein. Nein, ja, herzlich willkommen aus der Energiefabrik Knappenrode. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf, weil wir im Gegensatz zu den anderen Beispielen, die ich heute sehr interessiert gehört habe, sozusagen ein neuer Player auf dem barrierefreien Markt sind. Also wir arbeiten tatsächlich erst seit 2 Jahren daran, die Fabrik, die ehemalige Brikettfabrik, barrierefreier zu gestalten. Um Ihnen einfach mal die Dimension ein bisschen zu erläutern, die Fabrik ist ca. 100 Meter lang und 30 Meter hoch und sie liegt umgeben, also ein sehr schönes Backsteingebäude, umgeben inmitten der Natur von Wäldern und Seen. Und ja, sie hat von 1918 bis 1993 fast ununterbrochen Kohlebriketts hergestellt und war damit nicht alleine. Also sie symbolisiert, Sie sehen hier die Zahl von über 100 Brikettfabriken gab es im Lausitzer Revier. Sie symbolisiert quasi eine ganze Ära der Kohleindustrie. Und das versuchen wir auch in unserem Museum abzubilden. Also seit 1994, ein Jahr nach Stilllegung der Brikettfabrik, existiert die Energiefabrik als technisches Denkmal und als Museum. Und wir haben das große Glück, dass große Teile des Maschinenparks und ein Drittel des ganzen Betriebsgeländes quasi erhalten werden konnten. Und damit sind wir ein Erlebnisort, der sowohl im Innen- als auch im Außenbereich Menschen motivieren will, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Also wir haben einerseits eine sehr neue Ausstellung, eine moderne, die gesamte Geschichte des Lausitzer Reviers erzählt. Wir haben ein großes Freiluftgelände und unser Herzstück ist natürlich die eigentliche Fabrik mit den Maschinen. Und wir versuchen halt für alle eine Art sinnliches Erlebnis möglich zu machen, was über das Sehen und Hören hinausgeht. Also man kann zum Beispiel noch Maschinenöl riechen, man kann aber auch draußen die Natur riechen und wahrnehmen. Und insofern ist es auch ein auf vielen Ebenen ein wirklich sinnliches Erlebnis. Die nächste Folie mal bitte. Genau, und in der neuen Dauerausstellung, die es jetzt nunmehr seit 2 Jahren gibt, haben wir es tatsächlich geschafft, diese relativ gut barrierefrei auszustatten. Sie ist rollstuhlgerecht, also vom Behindertenparkplatz über behindertengerechte WCs, ein Aufzug zur Aussichtsplattform, dann unter fahrbaren Stationen bzw. breiten Wegen und genug Platz ist da eigentlich alles gegeben. Diese Ausstellung ist auch mit einem taktilen Leitsystem versehen, was natürlich nicht nur den Blinden, sondern eigentlich jedem Besucher eine gute Orientierung durch die einzelnen Räume und durch die Geschichte der Lausitz gibt. Für andere Bereiche, das können Sie sich wahrscheinlich denken, wie die historische Fabrik mit dem Maschinenpark. Da gibt es einen Fabrikerlebnisrundgang, der geht über 5 Etagen. Da sind viele Stufen zu bewältigen und das ist in einem Denkmal schwer zu realisieren, das wirklich barrierefrei umzusetzen. Und dort haben wir uns als technische Lösung einen Media Gate ausgedacht und entwickelt. Und auf diesen kann man sich gemütlich sitzend die Fabrik virtuell erschließen. Also man läuft quasi hindurch. Sieht ein bisschen aus wie ein Computerspiel, auch mit realen Bildern. Und der Media Guide, der ausleihbar ist, aber auch über die besuchereigenen Smartphones abgespielt werden kann, bietet auch eine audiovisuelle Führung durch die Ausstellung Mehrsprache, also Englisch zum Beispiel auch. Und vor allen Dingen auch in leichter Sprache. Dort sind auch die gesamten Ausstellungstexte hinterlegt in leichter Sprache. Genau, und besonderes Augenmerk haben wir auf die audiodeskriptive Führung gelegt. Die haben wir vielleicht im Gegensatz zu anderen Häusern sehr ausführlich entwickelt, weil es unser Anspruch war, jedem Besucher, eben auch den Gästen mit Seheinschränkungen, die Möglichkeit zur Auswahl zu geben. Entschuldigung. Das heißt, also man hat quasi die Haupttexte und die Leittexte der Ausstellung und dann gibt es ein Untermenü mit Auswahlmöglichkeiten, wo ich sage, aha, das Objekt interessiert mich, da möchte ich gern mehr dazu wissen. Oder ich höre mir vielleicht doch lieber die musikalische Hörstation an, sodass jeder seinen eigenen Interessen ein Stück weit auch folgen kann. Und diese audiodeskriptive Führung wird ergänzt durch Hörstationen, einige Tastobjekte, eine Geruchsstation und mit dem schon erwähnten taktilen Leitsystem. Sie können sich sicherlich denken, dass wir noch sehr am Anfang stehen. Also der Plan ist schon, zu diesem hier gezeigten zum Beispiel Modell der Siedlung Blerminghof, so hieß die Brikettfabrik am Beginn zu Bauzeiten und die eben zusammen mit einer Werksiedlung entstanden ist. Dieses Modell ist zum Beispiel durch Berührung der einzelnen Gebäude oder einiger ausgewählter Gebäude kann man eben noch mehr Informationen erhalten. Und der Plan ist schon, im Laufe der nächsten Jahre die Ausstellung weiter um Tastmodelle zum Beispiel zu ergänzen. Genau, aber wir glauben trotzdem, dass es schon ein individuelles Erlebnis gibt und natürlich bieten wir auch Führungen auf Anfrage an.
Ich kann mir vorstellen, dass die Zusammenarbeit mit den Behindertenverbänden oder Beauftragten dafür Sie auch total hilfreich ist, richtig?
Ja, absolut. Also die audiodeskriptive Führung haben wir mit dem Blindenverband, mit dem Deutschen zusammengearbeitet. Dann habe ich mit dem Büro für leichte Sprache zusammengearbeitet und wir sind in Kontakt mit Förderschulen. Ich hatte jetzt auch erste Gruppen da und Anfragen da. Also das ist eine wunderbare Zusammenarbeit auch zwischen den Museen. Also das Hygienemuseum in Dresden ist ja auch sehr Vorreiter, sage ich jetzt mal, auf dem inklusiven Markt. Und ich fand den Austausch sehr ermutigend, quasi diesen wirklich langen Weg zu gehen. Und wenn ich jetzt heute die Frau Hildebrand zum Beispiel gehört habe mit Erfurt seit 30 Jahren, dann denke ich mir, gut, dann haben wir noch viel vor uns.
Sie sind auf dem richtigen Weg.
Ja.
Vielen Dank Ihnen. Sie stehen auch gleich noch für die Fragen bereit. Aber zunächst unser vierter Gast auf diesem Podium. Bei all den wunderbaren Dingen, die Sie alle drei anbieten, ist es ja erstmal wichtig für die entsprechenden Menschen zu wissen, dass es diese Angebote überhaupt gibt. Und hier kommt Rolf Schrader vom Deutschen Seminar für Tourismus ins Spiel. Er ist einer der Urväter des Kennzeichnungssystems Reisen für alle, das dazu entwickelt wurde, wissen Sie alle, verlässliche und detaillierte Informationen zur Reiseplanung im Vorfeld zu bekommen. Denn nichts ist ja schlimmer, als erst vor Ort zu merken, dass ein Ziel meinen Bedarfen in puncto Barrierefreiheit nicht entspricht und ich wieder umkehren muss als Mensch mit Behinderung. Herr Schrader, erzählen Sie uns, wo steht Reisen für alle mittlerweile?
Ja, vielen Dank, Frau Wiesler. Rolf Schrader, mein Name, Geschäftsführer vom Deutschen Seminar für Tourismus. Und wie Sie gerade gesagt haben, haben wir das System Reisen für alle entwickelt und bieten das hier an. Ich möchte vielleicht ganz zu Beginn eine kleine Revue passieren lassen. Dieses Jahr ist ja der 10. Tag des barrierefreien Tourismus und wir haben heute wieder so viele tolle Beispiele gehört und ich denke auch viele von Ihnen werden diese Beispiele wahrscheinlich noch nicht gekannt haben und so geht es zum Teil natürlich auch mir, obwohl wir jetzt, wie gesagt, seit 10 Jahren daran arbeiten. Aber gerade die Gäste aus dem Inland oder auch aus dem Ausland haben noch eine viel größere Hürde sozusagen, diese Informationen zu bekommen, sich auf diese Informationen zu verlassen und dann letztlich diese Reiseentscheidung zu treffen. Also das ist sozusagen, was sich heute wieder durch die ganzen Vorträge gezeigt hat. Es gibt viele, viele tolle Angebote, Veranstaltungen. Ich will das jetzt nicht wiederholen. Herr Dusel hat heute Morgen aber auch gesagt, wie viele Menschen es gibt, die quasi darauf angewiesen sind. Er hat von 13 Millionen in Deutschland gesprochen, von, ich glaube, über 80 Millionen in der EU. Und auf der ganzen Welt, glaube ich, waren es 1 Milliarde Menschen. Oder das hat der Kollege aus England gesagt. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die darauf angewiesen sind. Es gibt viele tolle Angebote. Aber die Teilhabe am Reisen und an Ausflügen ist bei Menschen mit Behinderung deutlich weniger ausgeprägt als bei Menschen ohne Behinderung. Und das ist so ein bisschen die Beschreibung der Ausgangssituation, wo wir vor 10 Jahren oder ein bisschen mehr als 10 Jahren begonnen haben, letztlich dieses tolle Angebot, was es an vielen Stellen gibt und was immer weiterentwickelt wird und immer neue Player, wir haben ja gerade Knappenrode gehört, kommen dazu, an die Nachfrage heranzuführen, damit einfach mehr Reisen passiert, damit mehr Ausflüge passieren, damit letztlich auch mehr Geld ausgegeben wird. Wir sind ja Tourismuswirtschaft auch. Ja, das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt für Reisen für alle und ich bitte gerne um die nächste Folie. Der ein oder andere kennt es natürlich, es wurde heute auch häufiger schon erwähnt, dass man zertifiziert ist, eine Reisen für Halle. Deswegen nur ein oder zwei Charts, um das nochmal kurz zu erklären, was es eigentlich ist. Auch wir haben das System natürlich mit den betroffenen Verbänden entwickelt. Damals war die NATCO unser Partner, die haben sich ja vor wenigen Jahren aufgelöst, aber über die NATCO waren eben viele betroffene Verbände in das Projekt eingebettet und wir haben uns lange mit Kriterien und mit Anforderungen, mit der Qualität beschäftigt und haben dann ein Informations- und Bewertungssystem entwickelt für den gesamten Tourismus in Deutschland, also für die gesamte Servicekette von der Webseite über die Anreise, Unterkunft, Museen, Natur, Wanderwege, also letztlich alles, was es gibt, was man im Tourismus erleben möchte. Also ein Informations- und Bewertungssystem. Wir können damit Betriebe und Angebote jeder Größe zertifizieren, beschreiben. Das heißt, eine Person geht in den Betrieb, vermisst quasi Türbreiten, Flächen, Kontraste. Wir stellen das dann dar, wir prüfen das, wir werten das aus und bieten es dann an. Und das geht, wie gesagt, für jede Größe, ob das jetzt ein Industriedenkmal ist, wie wir gerade gesehen haben, oder vielleicht eine kleine Touristinformation mit einem Raum. Wir machen auch Dienstleistungen, das heißt also Führungen, Gesundheitsangebote, Naturerlebnisangebote und andere Serviceangebote können wir auch beschreiben. Wie bei Dienstleistungen üblich entstehen die ja immer erst vor Ort während der Nutzung. Von daher ist es für uns ein bisschen schwieriger, da mit Kriterien diese Dienstleistungen und diese Führungen zu bewerten. Aber wir haben das nicht ausgeschlossen, weil wir haben das gerade eben gesehen, es viele tolle Angebote gibt. Das ist also die betriebliche Ebene. Wir bündeln dann aber auch Angebote zu Inspirationen, damit man eine Idee hat, was man vielleicht an der Ostsee oder in Bayern erleben kann. Das nennt man Angebotsbündel oder Inspiration. Und wenn jetzt ein Ort wie Erfurt, Frankfurt oder demnächst auch Trier als ganze Destination einige Inspirationen zusammengestellt hat, dann zeichnen wir auch gesamte Orte oder Regionen aus und zertifizieren sozusagen Städte, Orte und Regionen. Das nächste Chart. Ja, und wir machen die Beschreibung der touristischen Angebote für 7 verschiedene Personengruppen. Sie sehen hier die Piktogramme, die wir dafür verwenden. Auch diese Piktogramme wurden gemeinsam mit den betroffenen Verbänden entwickelt. Das heißt also, die betroffenen Verbände waren eingebunden. Erkennt sozusagen ein blinder Mensch oder ein gehörloser Mensch an diesem Zeichen auch, dass es hier Informationen, Beschreibung sozusagen für seine Personengruppe gibt. Das nächste Bild bitte. Ja, und das Hauptziel, ich hatte es schon erwähnt, vielen Dank. Das Hauptziel ist, wie gesagt, hier mal versucht, bildlich darzustellen. Es gibt tolle Angebote. Ich habe jetzt mal hier das Bachmuseum Knappenrode und das Museum aus Leipzig, das Bachmuseum hier dargestellt. Es gibt also, wie gesagt, tolle Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel in Museen, aber auch Hotelbetriebe, Ferienwohnungen, Strandzugänge. Es gibt auf der anderen Seite viele, viele Menschen, die darauf angewiesen sind, die es schätzen, wenn quasi eine gewisse Barrierefreiheit oder eine Barrierefreiheit vorhanden ist. Und wir versuchen mit Reisen für alle nun durch die Beschreibung, durch die Zertifizierung Angebot und Nachfrage einfach besser zusammenzuführen. Weil, wie gesagt, ich wiederhole mich kurz, die Teilhabe am Reisen ist für Menschen mit Beeinträchtigungen deutlich niedriger als für Menschen, die keine Beeinträchtigung oder keine Behinderung haben. Das nächste Chart. Ja, wir sind seit 2013 etwa, Ende 2013 dabei, Betriebe und Angebote zu zertifizieren. Sie sehen hier einen Ausschnitt aus unserer Webseite. Wir haben jetzt aktuell 2.500 Betriebe und Angebote veröffentlicht. Wir werden ja gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium und konnten uns und können uns deswegen jetzt auch aktuell eine Aufwertung unserer Webseite leisten. Wir können jetzt auch Anzeigen schalten, wir können auch digitale Werbemaßnahmen machen, damit immer mehr Menschen quasi auch auf diese tollen Angebote, die wir heute gesehen haben oder gehört haben, zugreifen können. Das nächste. Ja, so sieht das also aus. Jeder Betrieb wird dargestellt, ausführlich beschrieben, mit der Lage, mit dem Zertifizierungsergebnis, mit den Kontaktdaten. Es gibt sehr, sehr viele Bilder dazu, die natürlich dann vielleicht einen Sanitärraum, ein Badezimmer zeigen, sodass für jede Personengruppe die für Sie wichtigen Informationen dort auffindbar sind. Natürlich auch in Englisch. Das wird bei Olaf Schlieper bei der Deutschen Zentrale für Tourismus dargestellt, sodass alle Menschen auf der gesamten Welt sich, sage ich mal, über dieses tolle, inklusive, barrierefreie Angebot in Deutschland informieren können. Das nächste Chart. Das heißt also Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Wir haben, wie gesagt, viele tolle Angebote in Deutschland. Es werden Gott sei Dank auch immer mehr. Das ist natürlich auch einer unserer Ansätze, Schulungen, Sensibilisierung. Menschen dazu ermuntern, in ihren Betrieben die Barrierefreiheit zu verbessern. Es gibt, wie gesagt, aber auf der anderen Seite sehr, sehr viele Menschen, die darauf auch angewiesen sind. Und um das wirklich sinnvoll und gut zusammenzubringen, haben wir mit den betroffenen Verbänden ein System entwickelt, welches eben detaillierte, verlässliche Informationen liefert. Weil das ist sehr, sehr wichtig. Frau Wiesler, Sie haben es gerade gesagt. Wenn man vielleicht mehrere hundert Kilometer in einen Urlaubsort fährt, dann muss man sich darauf verlassen können, dass da eine Rampe vorhanden ist, dass da ein Aufzug vorhanden ist oder dass ich in das Badezimmer komme. Ja, das ist also sozusagen das, was Reisen für alle bietet. Wir sind jetzt schon das 10. Mal, glaube ich, hier bei dem Tag des barrierefreien Tourismus dabei und freuen uns auch auf das 11. Mal. Vielleicht noch ein Chart. Wir haben jetzt viel von Kultur gehört. Oder von der Buga und solchen Einrichtungen. Die Natur ist natürlich für viele Menschen auch wichtig und man möchte gerne auch im Urlaub oder in der Freizeit in der Natur sein. Das stellt natürlich nochmal ganz andere Herausforderungen dar. Wanderwege, Felsen, Höhlen, was man sich da alles so vorstellen kann. Wir haben das in einem Modellprojekt mit den nationalen Naturlandschaften entwickelt, wie man quasi auch Naturerlebnisangebote barrierefrei gestalten kann. Schauen Sie einfach mal auf die Webseite, die ja hier eingeblendet ist. Mit Workshops, mit auf dem Aufbau von Netzwerken haben wir da sehr, sehr viel erreicht. Es geht also auch im ländlichen Raum, es geht natürlich auch in der Natur. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen. Bevor wir zu den Fragen kommen, wenn Sie als Zwischenbilanz mal schauen, was Reisen für alle bisher so bewirkt hat nach 10 Jahren, inwiefern unterstützt das auch so ein bisschen die stetige Weiterentwicklung der Barrierefreiheit im Tourismus, wenn die Leute einmal auf den Geschmack gekommen sind, sozusagen.
Ja, also wie gesagt, das ist ja der zweite Strang, neben der Beschreibung der Angebote auch die Betriebe anzuregen, sich zu verbessern, weiterzuentwickeln. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, wir machen ja schon seit 30 Jahren Seminare zu diesem Bereich, es hat sich doch viel entwickelt. Und ich glaube, es fällt Ihnen und Olaf Schlieper und Frau Marmula auch immer leichter, tolle Angebote in Deutschland zu finden, die man dann hier präsentieren kann, weil es einfach immer mehr tolle Angebote gibt. Also von daher denke ich, sind wir auf einem guten Weg zu einer inklusiven Gesellschaft. Und wir sind ja auch in Berlin und freuen uns auch auf die Special Olympics nächstes Jahr. Also von daher sind da auch viele, viele Betriebe jetzt nochmal stark engagiert und dabei, damit das eben auch ein tolles Bild von Deutschland abgibt.
Vielen Dank. Ich bitte jetzt nochmal auch alle drei Museumsvertreterinnen wieder zurück auf den Bildschirm, denn ich kann mir vorstellen, es gibt Fragen zur konkreten Umsetzung der Barrierefreiheit in Ihren Museen und zu Reisen für alle. Vorher habe ich aber auch nochmal eine Frage. Sie haben ja in Ihren Museen die verschiedenen Zielgruppen nacheinander in Angriff genommen, die meisten von Ihnen, und die Barrierefreiheit immer mehr erweitert. Das ist ja oft der klassische Weg. Wenn Sie jetzt im Nachhinein draufschauen, wäre es vielleicht auch sinnvoll gewesen, alles direkt von Anfang an parallel zu denken und umzusetzen, oder was würden Sie empfehlen für Menschen, die sich auf den Weg machen? Ich schaue mal, wer als erstes zuckt. Frau Wiese, sieht so aus, als könnte sie was sagen.
Genau, also wir haben das ja tatsächlich Schritt für Schritt gemacht und bei uns in einem kleinen Museum mit einem kleinen Team war das der absolut richtige Weg, denn wir hätten es in der Qualität alles zur Eröffnung gar nicht geschafft. Wichtig ist, dass die Ausstellung so gestaltet ist, dass man Veränderungen vornehmen kann. Es gibt ja auch Ausstellungen, die sind so zementiert, dass sie da nichts mehr einarbeiten können. Aber da wir ja selbst Herr unserer oder Frau unserer Ausstellung sind, konnten wir das machen, wie wir wollen. Und ich habe tatsächlich für jedes Projekt mir fast ein Jahr Zeit genommen. Und das war auch wirklich sinnvoll, um mit den Behindertenverbänden richtig zusammenarbeiten zu können.
Frau Henschel, wie sehen Sie das?
Das ist bei uns bei der Dauerausstellung genauso. Wir sind auch ein kleines Museum mit einem kleinen Team. Wir hätten das auch nicht geschafft, alles auf einmal tatsächlich zu machen. Deswegen war das für die Dauerausstellung gut. Bei uns ist es genauso. Die Ausstellung ist so angelegt, dass man gut Angebote ergänzen kann, auch noch hinzufügen kann. Bei den Sonderausstellungen denken wir das natürlich immer von Anfang an alles mit. Auch jetzt, das geben wir den Ausstellungsarchitekten auch immer mit auf den Weg, dass das Voraussetzung ist, also dass die Architektur schon so geplant sein muss von den Vitrinen, Stellwänden und sonstigen Einbauten, dass es unseren Ansprüchen entspricht. Aber sonst wäre es auch nicht möglich gewesen.
Frau Schöne, bei Ihnen ähnlich, nehme ich an, habe ich gerade schon rausgehört. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind zwar ein großes Museum, aber ein sehr kleines Team. Und insofern kann man mit der Men oder Women Power nur das machen, was man macht. Vielleicht als Hinweis oder als Gedanke, dass wir natürlich schon geschaut haben, inwiefern ist die Ausstellung, also für wen fehlt es am meisten, dass wir was machen müssen. Also wir haben zum Beispiel noch nichts in Gebärdensprache, weil das meiste zumindest zu lesen ist, nur Zeitzeugeninterviews, da haben wir eine Transkription drunter gelegt, wo wir das Gefühl hatten, dass diese Menschen noch sehr viel mitbekommen können, ohne dass wir da jetzt zu viel eingreifen müssen. Genau.
Prima, danke Ihnen. Julia Marmola, was sagt der Chat?
Genau, der Chat hat sehr aufmerksam zugehört oder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sehr aufmerksam zugehört. Das heißt, es gab gar nicht so viele Fragen. Ich konnte eigentlich im Grunde genommen nur zwei sammeln. Die eine Frage bezieht sich auf Avatar-Videos, also ob es Avatar-Videos von Gebärdensprache bei einem Museum gibt und vielleicht da auch im Hintergrund die Frage, wie entscheidet man sich für einen wirklichen Gästeführer oder für ein Avatar-Video? Hat man das überhaupt schon überlegt? Vielleicht könnten Sie darauf so ein bisschen noch eingehen. Und dann die zweite Frage nach der Kommunikation. Wir haben ja mit Rolf Schrader und Reisen für alle einen Weg der Kommunikation mit vielen Informationen und auch Fotos. Aber vielleicht gibt es noch weitere Wege, wie Sie kommunizieren. Und das würde den Chat sehr interessieren, wie Sie das machen, damit die Angebote eben auch gefunden werden.
Wer möchte antworten? Frau Henschel?
Ja, also erstmal vielleicht zu der ersten Frage. Wir haben keine Avatar-Videos, sondern haben uns entschieden für reale Gästeführer, die mit denen wir die Videos dann eben auch gedreht haben, weil wir das einfach ja tatsächlich einfach persönlicher fanden. Also das es ist, glaube ich, eine Geschmacksfrage, hatten da aber auch mit den Betroffenen vor Ort gesprochen, die eben auch dann gesagt haben, sie hätten lieber gerne einen Gästeführer. Also das war im Austausch und da haben wir uns eben so dafür entschieden. Was die Kommunikation angeht, ist tatsächlich, finde ich, immer eine Herausforderung. Man ist schon auf ein gutes Netzwerk angewiesen. Wir arbeiten da auch immer mit unterschiedlichen Verteilern, also zielgruppenspezifisch einfach. Wenn wir Führungen für blinde und sehbehinderte Menschen machen, dann nutzen wir da unsere entsprechenden Verteiler. Wie gesagt, die Tonpost in Trier hilft uns da viel oder andere Dinge. Und wir sind aber auch viel einfach auf Mundpropaganda, sage ich mal, angewiesen, dass jemand erzählt, dass er etwas schon mal mitgemacht hat und gehört hat. Und tatsächlich, wir merken immer wieder, die lokale Presse oder regionale Presse spielt doch auch immer noch eine große Rolle. Selbst wenn der Betroffene selber es eben nicht gelesen hat, er hat selber sein Netzwerk, das ihn eben dann auch auf die Veranstaltung aufmerksam macht. Also es ist so eine Mischform, sage ich mal, der Kommunikation, zielgruppenorientiert, aber auch breit gestreut.
Möchten Sie noch was ergänzen, Frau Wiese, Frau Schöne?
Also wir sind auch noch in einem Reisekatalog Barrierefrei Reisen in Sachsen enthalten und streuen natürlich auch über die Behinderten, Verbände und auch in Seniorenpublikationen, auch nicht so schlecht, oder über Förderschulen. Dann machen wir Tage der Barrierefreiheit, die sich explizit an Menschen mit und ohne Behinderungen richten. Und dann natürlich die Homepage ist wichtig und tatsächlich die Streuung über unsere Besucherinnen. Wir versuchen, die Angebote ja möglichst sichtbar zu machen im Museum, zum Beispiel am Audioguide-Tresen haben wir alle Sprachen oder haben wir die barrierefreien Angebote sozusagen alphabetisch mitten in die Sprachen reingemischt. Auch da gibt es dann viele Diskussionen dazu, was ist denn leichte Sprache oder wie machen Sie das denn hier mit der Gebärdensprache? Die Tastmodelle sind ja sowieso zu sehen und so denke ich, dass sich das ganz gut rumspricht.
Frau Schöne,
Ja, ich würde das ähnlich ergänzen. Also die TMGS, die Tourismus- und Marketinggesellschaft in Sachsen, die sind da ganz schön auch fit und barrierefrei unterwegs. Dann sind wir als Teil des Lausitzer Seenlands natürlich auch in Brandenburg recht präsent, über Brandenburg barrierefrei. Auf der anderen Seite stehen wir noch ganz am Anfang dieser Karriere und wir müssen erst mal gucken, was kommt als Rücklauf. Wir sind hier mitten im ländlichen Raum. Zwar fährt der Bus bis vor die Tür und die Leitlinie geht von der Bushaltestelle bis zum Eingang. Das ist alles ganz gut gelöst, aber wir haben natürlich nicht so diese direkten Zugriff auf Touristen und Menschen wie vielleicht jetzt in Leipzig oder direkt in einem Stadtgebiet. Das ist nochmal eine andere Hürde. Aber wir merken, dass die Förderschulen sich mehr melden und die lokale Presse, da muss ich der Frau Henschel recht geben, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ja.
Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr, danke an Sie alle auf dem virtuellen Podium. Danke, Frau Wiese, Frau Henschel, Frau Schöne und Herr Schrader.